Atemweg.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten neuen Ausgabe Atemweg in 2025. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich hoffe, Sie sind richtig gut ins neue Jahr gestartet. Wir hier im Atemweg-Podcast-Team haben uns für dieses Jahr eine Menge vorgenommen. Wir werden auch in 2025 wieder vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie berichten und Ihnen Highlights des Kongresses aus Leipzig auf die Ohren bringen. Außerdem sind wir bei der WeActCon, dem Forum für Nachhaltigkeit in der Medizin, zu Gast. Und natürlich haben wir spannende Themen rund um die pneumologische Praxis im Redaktionsplan. In diesem Redaktionsplan ist übrigens immer Platz. Platz für Ihre Ideen und Themen, die Sie uns per Mail an podcast.de@kesi.com schicken können. Freuen wir uns sehr drüber. Jetzt steigen wir ein mit einem super spannenden Thema. Mit Privatdozentin Doktorin Urte Sommerwerk, Chefärztin der Abteilung für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin am Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln, und Dr. Jens Klüppelberg, niedergelassen in gemeinschaftlicher pneumologischer Fachpraxis in Köln, habe ich über die Bronchiektasenerkrankung gesprochen. Wir haben uns für die Aufnahme im Severinsklösterchen, so heißt das Krankenhaus der Augustinerin liebevoll im Kölner Volksmund, getroffen. Dr. Klüppelberg zeigt zunächst die besonderen Herausforderungen im Kontext Bronchiektasenerkrankung auf.
Global muss man ganz ehrlich sagen, erstmal dran denken. Das ist das Hauptproblem, was wir natürlich in der niedergelassenen Bereich haben. Viele Patienten, die Bronchiektasen haben, kommen mit ganz anderen Diagnosen. Mhm. Die kommen natürlich nicht mit einer fertigen Diagnose, die kommen mit Symptomen zu uns, sie kommen mit Husten, Luftnot, fühlen sich schlapp und müde, haben vielleicht mal Blut gespuckt, dann ist es schon ein bisschen, drängt es einen schon eher, direkt dran zu denken, aber die anderen Symptome kommen eben auch bei anderen Erkrankungen vor, und mit die häufigste sicherlich die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, und das heißt, die Patienten kommen dann auch häufig und haben diese Diagnose schon gestellt bekommen, mhm, und laufen eigentlich schon seit einiger Zeit, manchmal schon seit Jahren, mit einer falschen Diagnose rum. Und das ist, glaube ich, unsere erste große Aufgabe, da herauszufischen, wer ist möglicherweise doch ein Kandidat, der eine ganz andere Erkrankung hat.
Okay, das habe ich auch in anderen Kontexten mit anderen Indikationen im Podcast schon lernen dürfen, dass COPD ist immer das, was oft angenommen wird, aber da können eben andere Dinge hinterstecken. Gucken wir in die Klinik, Doktorin Sommerwerk, was ist denn in Ihren Augen, und die Leitlinie hat es ja so ein bisschen auch schon mal formuliert, da gibt es viele Unklarheiten noch. Was sind für Sie die großen Herausforderungen im Kontext Bronchiektasen?
Ja, wir kriegen ja meistens die Patienten zugewiesen von den niedergelassenen Kollegen, und eigentlich haben wir ja so diese Kaskade, der Hausarzt sieht den Patienten, er hat Husten, das geht länger als 2-3 Wochen, hört sich dann so an wie ich jetzt gerade, weil ich auch eine Erkältung habe. Der kommt ja nicht und sagt, ich habe Bronchiektasen, mach mal was dafür, sondern sagt, ich habe Husten, ich habe chronischen Husten, und irgendwie meint mein Pneumologe, ich soll mal hierher kommen, in dieses Zentrum oder so. Und das sind natürlich häufig COPD-Patienten oder die, die die Diagnose COPD bekommen haben. Und meistens frage ich als allererstes, ja, rauchen Sie denn oder haben Sie denn geraucht? Und wenn der Patient dann schon sagt, nee, nie, dann kann das eigentlich nicht so richtig stimmen. Dann muss schon irgendwas nicht in Ordnung sein, weil COPD ist nun mal häufig eben mit Rauchen vergesellschaftet. Und dann, glaube ich, begeben wir uns auf die Suche. Und das muss aber nicht der Kliniker sein, also nicht der Krankenhausarzt, sondern das sollte eigentlich viel weiter vorher anfangen. Mhm. Also, und das ist ja banal. Also die körperliche Untersuchung führt einem ja meistens direkt dahin, wo man eigentlich hin will. Nämlich, dass man was hört über der Lunge. Mit dem Stethoskop einfach drauf hören, und dann hat man ohrennahe Rasselgeräusche, sage ich so meinen Studenten immer so. Aber man muss ja fair sein. Also das sind die einfachsten Dinge, die man da tun kann. Oder man fasst einfach den Brustkorb mal an und lässt den Patienten husten. Das mache ich auch immer. Und dann kannst du schon sagen, oh, ist das eher rechts oder eher links? Und dann kannst du schon, wenn du dann später eine Röntgen- oder CT-Diagnostik machen willst, kannst du schon sagen, achte mal insbesondere auf die rechte Seite oder so. Und in dem Sinne sind die einfachen Dinge viel, viel wichtiger. Und was Jens sagt, nämlich dran denken. Ne? Also dass es eben was anderes sein kann und dass es eben nicht die 2 Sprays nur sind, sondern dass man doch mal gucken muss, woran liegt es denn eigentlich.
ist ja auch im Prinzip schon mal ganz wichtig, ganz am Anfang die Anamnese, den Patienten fragen. Und dann kann ich natürlich entweder nur fragen, was haben Sie für Symptome? Der Patient sagt, ich habe Husten, da kommt auch Auswurf mit raus und kann es dabei belassen. Ich kann aber auch fragen, wann haben Sie den Husten? Hat es eine tageszeitliche Schwankung, eine jahreszeitliche Schwankung? Ist es durch einen thermischen Reiz wie Kälte auslösbar? Ist es lageabhängig? Ist es im Liegen anders als im Stehen? Also ein Hinweis vielleicht auf einen Reflux oder ist es nach dem Essen postprandial halt verstärkt? Auch ein Hinweis für Reflux. Es gibt alles diese Dinge, die man erfragen kann, die einen dann schon so ein bisschen auch leiten können in der Differentialdiagnose. Und da muss man ganz früh anfangen.
Kurz nachgefragt, gehört denn so eine Differentialdiagnose, diese Fragen, die Sie jetzt gerade skizziert haben, in die fachärztliche Praxis oder so ein bisschen aufnehmen, was Doktorin Sommerbeck eben gesagt hat, auskultieren, auch mal anfassen, zum Äußersten schreiten, ist das schon ein Schritt, den man sich eigentlich schon auch einen Schritt früher wünschen würde in der allgemeinmedizinischen hausärztlichen Praxis, wobei ich da sagen muss, da sind ja auch wahnsinnig viele Dinge zu beachten. Ne? Also die Kolleginnen da haben ja ein Riesenspektrum, was alles dahinter stecken könnte. Also, aber wie sehen Sie das? Wünschen Sie sich das auch schon quasi einen Schritt vor der Fachärztlichen?
Okay, wünschen definitiv, gar keine Frage. Und muss aber dazu sagen, ich habe selbst im hausärztlichen Bereich mal gearbeitet und kann daher das auch so ein bisschen beurteilen. Da sind natürlich eine Riesenmenge an Patienten. Und ich sag mal, gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo die Infekte wieder kommen, da sind der größte Teil der Patienten kommt hustend in die Praxis, da kann ich so eine lange Anamnese unter Umständen gar nicht machen. Da wird das mehr auf die Schnelle gemacht. Seit wann husten Sie, mit Auswurf, ohne Auswurf? Schnell die Überlegung, muss ich ein Antibiotikum einsetzen oder nicht? Kann ich symptomatisch behandeln? Und dann ist der Patient ja erstmal wieder weg. Jetzt geht es dem Patienten erstmal wieder besser nach einer Zeit. Bis der dann wiederkommt, dauert auch wieder eine Zeit. Das heißt also, dass das so explizit in eine klare pneumologische Richtung geht, das dauert wahrscheinlich viel, viel länger in so einer Praxis.
Und wenn Sie dann aber bei Ihnen vorstellig werden, eben dran denken, das nehme ich schon mal mit, dass es nicht nur in Anführungsstrichen eine COPD sein muss, kann, sondern dass wir auch differenzialdiagnostisch drauf schauen. Und Sie beide sitzen ja nicht zufällig hier zusammen heute, sondern Sie haben eine gemeinsame Kasuistik mitgebracht sozusagen. Wir sprechen ja über die Bronchiektasen, das heißt, fangen wir mal vorne an. Wer ist denn das, den Sie uns da mitgebracht haben, Doktorin Sommerberg, wenn Sie uns die Kasuistik mal vorstellen möchten?
Ja, also ich glaube, man muss vielleicht noch mal kurz erklären, was Bronchiektasen eigentlich sind. Also eigentlich gibt es ja so eine Verästelung der großen Bronchien, also die Luftröhre zweigt sich auf in die beiden Hauptbronchien und dann zweigt sich das noch so 12 bis 16 Mal auf, bis man irgendwann in dem kleinen Lungenbläschen gelandet ist, wo der Gasaustausch stattfindet. Und auf diesen Wegen dahin kann es eben sein, dass sich da Schleim ansammelt und dass die Bronchien, die so eine Gerüststruktur haben, mit elastischem Bindegewebe, aber auch vielleicht ein Knorpel oder so, dass sich da Schleim ansammelt und dass sich diese sehr schmalen Bronchien dann aufzweigen zu Bronchiektasen. Also Ektasie heißt ja Erweiterung und dass diese Bronchien erweitert sind. Und dann sammelt sich da Schleim drin an und ich erkläre es den Patienten immer so, dass ein Schleim ist Zucker drin und da, wo Zucker ist und wo es schön dunkel ist und schön schattig, da setzen sich die Bakterien rein. Das versteht auch jeder Patient. Und die Frage ist, das soll da nicht bleiben, sondern das muss eigentlich raus. Und normalerweise hat man einen Hustenreiz, der einem einfach nur mit dem Hustenreflex ermöglicht, das Sekret nach draußen zu husten. So, eben durch gewisse Vorerkrankungen, kann ja eben COPD sein, kann eine stattgehabte Lungenentzündung sein, kann auch mal eine alte Tuberkulose gewesen sein, ist es offensichtlich so, dass ich über Wochen, Monate oder auch Jahre, in Klammern teilweise Jahrzehnte, sich der Schleim angesammelt hat und der eben nicht rauskommt. Und dann sind das eben teilweise so erweiterte Säcke, wo wirklich sich viel, viel Schleim ansammeln kann. Und wir haben diese gemeinsame Patientin, eine sehr aufgeklärte Patientin, die auch alles mitmacht, was man so sagt zum Beispiel. Trotzdem war sie für uns beide eine komplizierte Patientin.
Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt. Wer möchte?
Na, ich meine, es ist ja so, ich habe ja immer den Vorteil, ich komme ja immer vom hinten raus. Ich kann ja immer sagen, ach, wir sind ja viel schlauer als die niedergelassenen Kollegen. Aber das ist ja das gerade das Schöne an der Zusammenarbeit, dass man sich gegenseitig antelefoniert oder so und sagt, ah, was meinst du denn zu diesem Fall? Und das ist ja, finde ich, das Reizvolle, dass man eben als Kliniker mit einem niedergelassenen Kollegen zusammenarbeitet. Das ist nicht so unbedingt normal. Und dass man sich gegenseitig hilft, wie man das Beste für den Patienten tun kann.
Jetzt haben wir auch die Lanze für die intersektorale Zusammenarbeit gebrochen, ohne die es ja nicht geht. Fangen wir vorne an, weil die wird ja nicht hier zu Ihnen ins Zentrum gekommen sein, die Patientin, und hat gesagt, schönen guten Tag, Frau Privatdozentin Sommerwerk, ich habe gehört...
Jetzt lassen Sie den Privatdozenten noch mal weg.
Nein, das ist, ich finde, das ist schön. Und aber die ist ja nicht hier ins Krankenhaus der Augustinerin gekommen, sondern so eine Patientin kommt ja erstmal in die fachärztliche Praxis, dann als nächsten Step.
Wobei ich sagen muss, in der Historie ist sie im Augustinerin gewesen, und zwar als Kind mit einem Asthmaanfall. Das ist schon einige Jahrzehnte zurück. Ja. Also sie hat schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich als Kind mit asthmatischen Anfällen. Später ist eine allergische bronchopulmonale Aspergillose festgestellt worden, also eine allergische Reaktion auf Schimmelpilze. Und das ist immer vergesellschaftet in der Regel mit einem Asthma und war deswegen auch schon in Kliniken in Davos in der Schweiz, die ja auch bekannt ist dafür, dass sie da sich besonders gut auskennt. Das heißt, die Patientin war auch sehr gut schon informiert, als sie das erste Mal zu mir kam. Also in dem Fall muss man sagen, kam sie schon auch mit dem Wissen darum, dass sie eine ABPA hat, dass sie das Asthma hat und die Bronchiektasen. Aber sie kam natürlich trotzdem mit einer Symptomatik, dass sie einfach Luftnot hatte, Husten hatte, Auswurf hatte, Infektsituationen hatte, so wie viele andere Patienten auch kommen. Und jetzt mit der Frage, was kann ich jetzt gerade machen und was ist da jetzt gerade und was steht im Vordergrund? Und das ist auch gerade bei dieser Patientin das Interessante, weil sie eben sehr viele Dinge hat, zu sehen, was ist eigentlich das, was gerade behandelt werden muss, was steht im Vordergrund, und dann auch immer noch die Frage, was ist Henne, was ist Ei, was war zuerst da und was ist wirklich das, was wir jetzt angehen müssen. Und ich finde, an diesem Fall kann man sehr schön sehen, auch therapeutisch, in wie viel verschiedene Richtungen man da denken muss.
Wie alt war die Patientin zum Zeitpunkt, als sie dann in der Praxis aufgesucht hat?
Ich glaube so 55 oder so, 57.
Aber wie geht man denn dann vor? Weil, also ich als Laie hätte ja gedacht, na klar, da ist ja diese Geschichte mit dem Asthma, ist doch alles wunderbar. Das kann ich ja einordnen. Und wie sind Sie dann vorgegangen?
Also man guckt natürlich einerseits, was ist an Vorerkrankungen da, und dann ist man natürlich schon auch ein bisschen vielleicht in eine bestimmte Richtung gedrängt, aber dann muss man sich immer fragen, was hat zum Beispiel ein Patient für Therapien und warum hatte vielleicht jetzt doch eine sehr ausgeprägte Symptomatik trotz dieser umfangreichen Therapie, und was kann vielleicht ein Grund sein dafür, dass es eben nicht das Asthma alleine ist oder nicht eine andere Erkrankung. Und insofern war da schon ein bisschen vorgegeben, dass man natürlich etwas umfangreichere Diagnostik machen muss und in dem Fall auch ganz klar eine Bildgebung machen musste. Und dann konnte man natürlich im CT schon sehen, dass sie diese ausgeprägte Bronchiektasen hatte, die voller Schleim waren. Und dann natürlich auch die Frage, ist in den Bronchiektasen, was sind da für Keime drin? Ist vielleicht möglicherweise sogar noch ein Schimmelpilz mit drin? Auch das ist mal ein ganz wichtiges Thema. Ist eine chronische Besiedlung mit einem Keim da? Also dann wird schon sehr diffizil, und das lässt sich dann auch in der ambulanten Praxis alleine nicht mehr regeln.
Jetzt haben Sie es gesagt, eine Bildgebung wurde dann angestrebt, und jetzt erinnere ich mich, Frau Sommerwerk, Sie haben eben gesagt, ich taste dann mal ab und spüre dann schon und kann dann schon sagen, guck mal bei der Bildgebung eher auf die rechte, auf die linke Seite, ich habe da so eine Vermutung. Gibt man dann der Bildgebung schon Dinge mit, oder ist das so ein Prozess, der automatisiert läuft und man braucht den Kollegen in der radiologischen Praxis oder in der bildgebenden Praxis gar nichts zu sagen?
Ja, bestenfalls gibt man natürlich schon einige Anhaltspunkte mit, weil die dann natürlich auch nochmal ganz anders sehen können oder hingucken können. Ich sag mal, in dem Fall hätte man es wahrscheinlich mit einem groben, niedrig dosierten und mit groben Schichten gefahrenem CT auch gesehen. Aber wenn ich ganz diffizile, kleine Bronchiektasien habe, die kann ich nur in hochauflösendem CT sehen. Und da muss ich dann schon auch dem Radiologen sagen, fahr mal hier dünne Schichten, machen HRCT oder ähnliches.
Okay. Wie ging es denn dann jetzt weiter mit der Betroffenen? Also eine ausgeprägte Symptomatik, Bildgebung hat gezeigt, ja, da ist was. Was haben Sie dann weitergemacht mit der Dame?
Ja, sie hat entsprechende Therapien erhalten. Zum einen war sie teilweise etwas obstruktiv, hatte eine antiobstruktive Therapie, hatte inhalative Kortisontherapie gehabt, hatte Antibiosen gehabt, auch einmal eine antimykotische Therapie. Ich hatte sie bronchoskopiert in der Praxis. Aber am Ende wurde es auf Dauer nicht besser, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, das ist jetzt was, da muss man doch mal gucken, ob man im stationären Bereich da etwas mehr machen kann.
Oh wow, aber heißt antimykotisch, antibiotisch. Also was Sie eben gesagt haben, da war dann noch eine Pilzbesiedlung drauf, eine bakterielle Infektion zwischengefragt. Ist das eigentlich normal, dass man dann so beides haben kann? Oder ist das halt so, weil auch Pilze sich beim Zucker wohlfühlen neben den Bakterien in diesen kleinen Aussackungen?
Also es ist schon so, dass in diesen Bronchiektasen sich ganz schön was tummelt. Mhm. Wir sagen da ja nicht nur Bakterien und Pilze so, sondern wir sagen dann, das ist so ein Mikrobiom, also eine Suppe aus Bakterien, die sich so zusammen ganz wohl fühlt. Und die Entwicklung der Forschung geht auch dahin, dass man mehr diese Interaktion prüft, dass man nicht sagt, das eine Antibiotikum wirkt jetzt genau auf diesen einen Keim, sondern es könnte sein, dass diese Suppe der Bakterien eben sich gegenseitig beeinflusst. Ne? Mhm. Und dass vielleicht dadurch, dass man ein Bakterium behandelt, das andere sich erst recht da wohlfühlt und dann erst recht sich verbreiten kann. Und da sind wir so ein bisschen, finde ich auch, wir Schulmediziner so ein bisschen schmalspurig unterwegs, wenn man sagt, wir geben jetzt dieses Antibiotikum und damit wird es schon klappen. Sondern man muss schon auch ein bisschen nach links und rechts gucken.
Ganz, ganz spannend. Ich erinnere mich jetzt an eine Folge, die ich mit Professor Hartmann und Professor Kräuter, beide aus Mainz, aufgenommen habe. Und da ging es um das Mikrobiom, Darm, also Mikrobiom, Darm und Lungengesundheit. Und beide sagten, früher hätte man ja auch gedacht, die Lunge wäre steril. Aber genau das, was Sie gerade sagen, wird spannend in Zukunft, mit welchem Blick wir dann vielleicht auch auf ein Lungenmikrobiom schauen können, müssen, sollen.
Absolut, absolut. Bei dieser Patientin, ich kann mich gut erinnern, sie kam dann bei uns an. Und das Besondere war ehrlicherweise, dass sie mit so einer großen Tüte mit Röntgenbildern und CT-Bildern ankam. Wenn man heutzutage ja irgendwo hingeht, dann hat man meistens irgendeinen Code und wo man das im Computer aufrufen kann. Schlimmsten Fall hat man noch eine CD oder so, dieses moderne Medium. Aber sie hatte wirklich Folien und damit war mir ja schon klar, das ist ja eine Geschichte, die geht ja ewig, nicht? Weil diese Folien, und sie hatte die auch wirklich sortiert, also sie hatte bestimmt 5 bis 6, 7, 8 CTs über die Jahre bekommen und eigentlich konnte man eigentlich in den ganzen Jahren schon immer sehen, was so das Problem war. Es war im rechten Oberlappen, hatte sich eine große Höhle gebildet aus diesen erweiterten Bronchiektasen. Und es war wirklich so eine, ich würde mal sagen, so 5 mal 8 cm große Höhle entstanden. Und dann war ja einfach die Frage, was ist das denn eigentlich? Hat das denn überhaupt mit dieser Infektion jetzt was zu tun? Hat sie einen Tumor? Hat sie ganz was anderes? Und dann sind wir natürlich als Kliniker, haben es natürlich deutlich einfacher. Wir haben dann die Möglichkeit der Bronchoskopie, die nicht nur die Diagnostik beinhaltet, sondern vielleicht auch die Therapie. Und jetzt jenseits der Problematik der Bronchiektasen sind wir dann natürlich immer abenteuerlich unterwegs, dass wir dann überall mal reinpieksen und mal gucken, was man da so machen kann. Und wir haben natürlich eine starre Bronchoskopie, das heißt, Patient schläft und ist wirklich beatmet und hat dann ein starres Rohr im Hals. Und wir haben einen guten Arbeitsraum so, dass wir deutlich mehr Sicherheit haben, als wenn man das ambulant macht. Und haben dann bei ihr wirklich mit der Zange einfach mal überall so ein bisschen reingetastet und auf einmal ergoss sich ein riesen Rinnsal aus Schleim aus diesem Ding, was wir natürlich im CT gut lokalisieren konnten. Und dann floss das alles ab. Und dann haben wir die nächsten Tage mit der Patientin sehr viel Physiotherapie gemacht. Und dann kam das wirklich im Schwall da raus. Sie ist dann allerdings auch durch diese Intervention sehr krank geworden. Ich habe mir da noch sehr viel Sorgen um sie gemacht, weil wir natürlich die Bakterien erst so richtig ausgeschwemmt haben. Ja, so, das war jetzt nicht so ganz simpel, will ich mal sagen. Das heißt, sie ist natürlich auch antibiotisch abgedeckt worden. Aber die gesamte Höhle, 5 mal 8 cm, Sie können sich das ausrechnen, braucht man natürlich noch irgendwie einen dritten Wert. Dann könnte man sagen, so, vielleicht waren es so 50 Milliliter oder so, hat sich komplett entleert durch diese Maßnahme. Wir haben dann ja im Grunde 4 Erkrankungen gleichzeitig behandelt bei ihr. Ne? Zurückzukommen zu diesen Bronchiektasen ist natürlich die Bronchoskopie nicht unbedingt erforderlich. Ne? Also man kann auch ein Sputum erstmal abgeben. Das ist auch meistens ja schon ambulant passiert beim Facharzt, so dass wir dann schon gehört haben, ist da denn ein Keim drin? Und es gibt so einfache Keime, will ich mal sagen, wie Haemophilus oder Pneumokokken. Oder es gibt eben kompliziertere Keime. Und da gibt es diesen Pseudomonas aeruginosa, der sehr häufig eben in fortgeschrittenen Bronchiektasen vorkommt. Und vor allen Dingen, wenn man Pech hat, wir sehen das dann im Resistogramm, das heißt, welche Antibiotika wirken bei diesem Keim, kann es sein, dass die Patienten sehr häufig schon kurze Zyklen von Antibiosen bekommen haben. Das übliche sagt man ja 5 Tage oder so. Und dann ist es für solche, für dieses Art des Krankheitsbilds viel zu kurz und dann bilden sich Resistenzen aus. Und die Patienten kommen üblicherweise mit langen Geschichten, langen Berichten, schrecklichen Resistogrammen, so dass man eigentlich sagen muss, so, jetzt muss man das wirklich mal aufräumen. Und das war bei der Patientin auch so. Ohne dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt irgendwie schlauer. Das ist ja mal so ein bisschen, muss ein bisschen aufpassen als Klinikarzt, dass man nicht irgendwie meint, man weiß das irgendwie besser, sondern Das ist ja manchmal erst in der Entwicklung der Zeit so, dass sich das so verschlimmert. Aber da können wir eben dann zusammen dran arbeiten, dass der Patient das dann konsequent in der Therapie beachtet.
Vielleicht nochmal gefragt. Sie beide haben gesagt, das ist oft eine Geschichte, die sich über Jahre, Jahrzehnte, haben Sie eben auch gesagt, entwickelt. Kann man so rückblickend sagen, also das muss jetzt in meiner laienhaften Vorstellung ja auch einen Moment Zeit gebraucht haben, um so ein Volumen sich da ansammeln zu lassen. Also in so einem Ausmaß von 5 mal 8 Zentimetern, haben Sie gesagt, finde ich jetzt schon ganz ordentlich. Ja. Also wie lange ist das denn quasi, hat das gebraucht, um so entstehen zu können?
Also wir haben das in den CT-Bildern nachverfolgt. Also das waren wahrscheinlich so 8 bis 10 Jahre, dass sich das so in dieser Größe entwickelt hat.
Ist natürlich auch krass, muss ich sagen, ne? Dass Sie dann, Herr Dr. Klüppelberg, dann gucken und dann sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal genau an, was ist das? Und dann erst die Intervention kommt, die ja gar nicht so undramatisch war und lapidar. Hätte man da früher, es geht mir jetzt nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern nur um eine Frage an so einen...
Also ich glaube, das ist ja auch eine Extremform jetzt gewesen. Mhm. Also das muss man echt sagen, das hat jetzt nicht jeder Patient, der Bronchiektasen hat. Das war schon sehr extrem. Und das Problem bei dieser Patientin ist, dass sie neben diesem... Was war, muss man ja beschreiben als einen Lungenabszess, also eine abgeschottete Höhle mit Eiteransammlung, hat sie ja gleichzeitig eben diese Pilzallergie gehabt. Das heißt, da war ja auch die Frage, wie behandelt man das? Eine Pilzallergie würde man üblicherweise mit Cortison und Pilzmedikamenten behandeln. In dieser Höhle war aber ein Pseudomonas und Aspergillen eben auch. So, das heißt, man musste gleichzeitig antibiotisch behandeln und gleichzeitig Cortison geben. Das Cortison ist aber das, was die Infektion vielleicht viel schlimmer macht. Das heißt, man musste auf dieser Waage zwischen links und rechts, habe ich jetzt mehr Infektion oder mehr Allergie, was immer schwierig da auszutarieren. Und in dem Sinne hatte die Patientin eigentlich über lange Jahre wirklich Cortison drin, immer runtergetapert, also runterdosiert. Und trotzdem ist das nicht richtig verändert worden. All in all, was wir gemacht haben, war ja im Grunde keine typisch internistisch-pneumologische Verhaltensweise, sondern so eine chirurgische, würde ich mal sagen, reinstechen und den Eiter rauslassen. Ist immer gut, aber das ist jetzt nicht das klassische für die Bronchiektasen. Das ist wirklich nicht das normale Vorgehen.
Ne? Ich glaube, man muss natürlich auch sagen, das wird nicht so sein, oder es war nicht so, dass bei dieser Patientin dieser Zustand jetzt über die Jahrzehnte so war, sondern sie war ja zwischendurch auch mal beschwerdefrei und sicherlich waren die damals vorhandenen Bronchiektasen jetzt nicht so voll Eiter, sondern das wird immer mal wieder ein Aufflammen gewesen sein. Und jetzt zum Schluss hat es sich dann so quasi herauskristallisiert, dass es so schlimm wurde. Also das wird sicherlich nicht so vor 10 Jahren gewesen sein.
Und wenn man die Patientin sich angeschaut hat, also neben dem, dass wir ja Patienten abhorchen oder sie anfassen, gucken wir uns die auch mal an. Die Patientin sah ja gar nicht krank aus. Ne? Also sie ist eine sehr aufgeklärte Patientin, kam da mit ihrem Rucksack rein, wo sie die Röntgenfolien drin hatte, aber war mit dem Fahrrad dahergefahren. Und das ist auch, glaube ich, sehr häufig so, dass die Patienten eigentlich klinisch gesund aussehen. Sie haben maximal eine leicht eingeschränkte Lungenfunktion. Das heißt, sie sind eigentlich so pneumologisch relativ uninteressant, so auf den ersten Blick. Aber dann auf den zweiten Blick sieht man ja genau, was man da machen muss. Nämlich ganz anders, als wenn man einfach nur bei COPD irgendwie die Obstruktion behandelt.
Okay, ja, verstehe. Das ist natürlich, ich wollte auch nicht, hinterher weiß man immer mehr. Ne? Da kann man natürlich sagen, ja, hätte man vor 8, 9 Jahren schon anders geschaut. Aber es ist natürlich genau, wie Sie sagen, Herr Dr. Klüppelberg, die wird sich ja auch anders präsentiert haben. Und wenn die dann aber selbst in dem Zustand noch mit dem Fahrrad kommt, würde ich ja jetzt auch denken, ja gut, Luft kriegt sie ja scheinbar, sonst kann sie ja kein Fahrrad fahren. Aber jetzt haben Sie die Herausforderung so skizziert und mir raucht ein bisschen der Kopf. Sie haben da mal reingestochen, Sie haben gesagt, okay, wir haben das eröffnet. Dann ist es auch geflossen und haben eben auch gesagt, das war gar nicht so einfach, weil man natürlich dann eine Infektion auch ausgelöst hat. Und dann haben Sie aber auch noch diese Waage bezeichnet. Wir haben da die Allergie, wir haben dann das Cortison, was vielleicht eine Entzündung proliferiert. Nehmen Sie uns mal mit, wie sah das ganz praktisch aus mit der
Patientin? Ja, genau. Also das ist ja, was Patienten sich auch häufig fragen, eben auch bei COPD. Ne? Also ich habe das Cortison vielleicht als Spray oder ich nehme auch mal Tabletten ein. Und viele Patienten meinen ja, sie können nicht unter 5 Milligramm Cortison, dann geht's mir schlecht. Und natürlich ist es irgendwo diese Waage. Ne? Also viele Patienten mit bronchialen Problemen haben eine Schwellung, einfach ihre Bronchien. Und Cortison macht das immer besser.
Ja.
Erstens fühlen die Patienten sich besser vom Cortison und zweitens hilft es ja auch wirklich gegen die Schwellung. Somit gibt es natürlich einen Haufen Erkrankungen, die wirklich dadurch beeinflusst werden, ohne dass man wirklich die Krankheit vernünftig behandelt. So, in diesem Fall ist das so. Und vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, dass es verschiedene Arten von Bronchiektasen gibt, zum Beispiel die eosinophilen Bronchiektasen, sagt man dazu, und die reagieren ganz gut auf Cortison. Und dann gibt es die neutrophilen Bronchiektasen und die sind eher auf der infektiösen Seite. In diesem Fall würde ich schon sagen, dass hier in dem Moment, als wir diesen großen Sack gesehen haben da, diese Eiterproblematik absolut im Vordergrund stand und durch das Reinstechen haben wir das einfach mal gelöst. So, das war natürlich damit nicht getan, sondern, und das wäre mir total wichtig, neben diesem diagnostischen, was wir so gemacht haben, kommt natürlich dann die Therapie. Ja. Und da sind wir Ärzte gar nicht weit vorne, sondern da braucht man Atmungstherapeuten, Physiotherapeuten, also Leute, die das Sekret dann in Bewegung bringen. Patienten können ja husten, das ist ja ein Reflex, das hat man, muss man nicht lernen, aber Patienten mit Bronchiektasen gewöhnen sich komische Eigenarten an. Die husten komisch, so wie ich vorhin. Mhm. Und sie machen das nicht unbedingt effektiv. Das heißt, häufig husten sie sehr, sehr stark und damit kollabiert das Bronchialsystem und es kommt der Schleim überhaupt nicht raus. Und die Atmungstherapeuten und Physiotherapeuten, je nachdem, wie sie so ausgebildet sind, bringen den Patienten bei, dass sie so ein Staccato-Husten machen, dass sie wirklich so kleine Hustenstöße machen, damit sie das wirklich rauskriegen, ohne dass es einen Bronchialwandkollaps gibt.
Okay, also wie so ein gestütztes...
Und so haben wir das dann mit ihr gemacht. Also sie hat verschiedenste Dinge ausprobiert, also wir haben ein ganzes Arsenal an Dingen, die man so machen kann, von so einfachen Dingen wie einer Flatter, wo es zu einem, das ist so ein kleines Gerät, in das man so reinpustet, wo so eine Kugel ist, die so einen Widerstand immer auslöst und dadurch das Sekret in Bewegung kommt. Und es geht immer um Sekretmanagement und Sekretmobilisierung. Und die Patienten lernen das dann und dann können sie das eigentlich auch selber zu Hause fortsetzen. Und das ist eigentlich ganz schön. Dazu ist natürlich dann auch Inhalation eine wichtige Angelegenheit. Das heißt, man kann mit hochprozentigem Kochsalz oder mit verschiedensten Medikamenten inhalieren, als Feuchtinhalation. Und viele Patienten kennen ihre kleinen Sprays und so, aber häufig Feuchtinhalation, ja, das ist ja auch ein bisschen anstrengend. Das muss man dann irgendwie so ein Gerät dahinstellen und so. Und dann ist, glaube ich, das Entscheidende, die Konsequenz, das wirklich regelhaft zu machen. Und wir geben den Patienten meistens einen Inhalationsplan. Was musst du wann inhalieren? Und was nimmst du als erstes? Was nimmst du als zweites? Und als drittes machst du das und das. Und das ist jetzt gar nicht so extraordinär, aber man muss es vor allem konsequent machen.
Was im Alltag nicht immer einfach ist.
Die
Patientin ist berufstätig. Genau. Und da in regelmäßigen Abständen zu inhalieren und das Sekret zu mobilisieren, eben auch eine Herausforderung dann.
Ich wollte gerade sagen, da hat die Klinikerin natürlich gut reden, ne, in der kontrollierten Umgebung, wie sie ist. Und dann ist die Patientin bei Ihnen, in der Niederlassung wieder. Wie präsent sind denn solche Dinge wie Atemtraining oder die Arbeit mit PhysiotherapeutInnen in der Niederlassung? Ist es ja auch einfach vom Versorgungsaspekt her manchmal vielleicht herausfordernd, da jemanden zu finden. Wie präsent ist das für Sie?
Nee, ist schon sehr präsent, weil wir haben ja viele Erkrankungen, wo wir Atemtherapeuten brauchen und das ist sicherlich etwas, wo man ganz spezielle Atemtherapeuten braucht und auch hier im Hause sind die ja nun wirklich sehr gut ausgebildet und machen das toll. Und diese Patientin kommt, soweit ich weiß, auch hier ins Haus für die Atemtherapien, auch ambulant weiter und ist entsprechend auch sehr begeistert, weil eben, wenn das jemand gut kann, dann kann man damit effektiv sein, richtig gut sein. Und es gibt in Köln auch noch einige andere, wo man auch sagen kann, die machen das richtig gut. Und das ist noch ein Unterschied zu anderen Therapeuten, wo man wirklich sieht, Mensch, die holen da was raus. Die brauchen Gefühl, sage ich immer, für die Lunge. Und die brauchen Gefühl für den Patienten, um das Sekret zu mobilisieren und die Therapie da gut zu machen. Und vor allem auch dem Patienten es so beizubringen, dass er eben die Dinge auch zu Hause weitermachen kann. Es ist nicht damit getan, dass er ein-, zweimal die Woche zu einem Atemtherapeuten läuft, da vielleicht effektiv was hat, aber dann zu Hause selber nichts machen kann. Also man muss auch selber was tun. Und das hat die Patientin auch gut gelernt. Das macht sie auch sehr konsequent. Aber es ist eben doch auch sehr zeitaufwendig. Und das muss man auch sehen.
Wie gehen Sie denn in der Praxis damit um? Also das wäre ja so jetzt das große Feld Adhärenz sozusagen. Stellen Sie die dann engmaschiger ein? Oder was können Sie tun jetzt ganz praktisch als der behandelnde Arzt in so einem Fall, da mitzuwirken?
Naja gut, ich werde jetzt bei der Abendtherapie wenig mitwirken können, sondern ich muss sie motivieren, dass sie das macht. Das ist bei dieser Patientin leicht, weil sie da selbst sehr hinter ist und das auch macht. Aber es gibt natürlich auch viele Patienten, die man teilweise auch überreden muss, dass sie Atemtherapien machen, die sagen, ach, muss das denn sein? Und eigentlich habe ich die Zeit gar nicht. Und wo muss ich denn da hin? Und ach nee, das ist nicht vor der Tür. Und dann ist das natürlich schwierig. Und da muss man Patienten schon sehr motivieren. Und ich sage den Patienten am Anfang immer, ich sage, nun gehen Sie einfach erstmal hin und gucken Sie es an. Wenn es nichts für Sie ist, können Sie immer noch was sagen, ich mache es nicht. Und meistens kommen Sie ja dann zurück und sagen, boah, das war ja richtig gut und das war richtig effektiv, das hat gut getan, ich habe mich viel besser gefühlt, kann ich das nicht nochmal haben? Also da braucht man gar nicht mehr so viel motivieren, also, weil ein guter Atemtherapeut überzeugt den Patienten.
Also ich glaube, das Stichwort ist Bewegung eigentlich. Also Schleim in Bewegung in den Bronchien, Bewegung bei dem Patienten selber. Und also viele Patienten kommen ja auch sagen, saug mir das doch mal ab, du hast doch da so ein Bronchoskop. Und da muss man dem natürlich erklären, dass der beste Weg ist, das Sekret rauszubuxieren, eigentlich er selber ist. Dass er das nämlich raushustet und eben durch körperliche Aktivität in Bewegung setzt. Weil die Bronchoskopie ist immer schlechter als der eigene Hustenreflex. Und wir machen ja so ein kombiniertes Programm aus, also Sekretmanagement, Inhalation, reflektorische Atemtherapie, ist auch eine schicke Sache. Und Bewegungstherapie, das heißt, die Patienten machen Konditionstraining, gehen aufs Trampolin, da kann man sich das ja relativ leicht so vorstellen, dass das so funktioniert. Aber das passt eben nicht one fits all, sondern es gibt vielleicht einen jungen Patienten, ich habe viel mit Mukoviszidose-Patienten gearbeitet, die sagen, oh, geh mir weg mit dem Quatsch, das habe ich schon mein ganzes Leben lang gemacht, dann muss er erfinderisch sein. Also dann haben wir das zum Beispiel Skispringen mit einer Wii gemacht oder so. Ne? Also das sind so andere Möglichkeiten, den muss man so ein bisschen abholen, da wo sie eigentlich stehen. Und ich kann jetzt nicht einem 85-Jährigen sagen, geh mal auf Trampolin oder so. Ne?
Ist aber auch, und das haben Sie ja eben auch schon gesagt, Herr Dr. Klöppelberg, ist natürlich auch zeitintensiv. Ne?
Total.
Also muss
ja.
man dann auch machen.
Ja, aber diese Krankengymnastik, die wir dann verschreiben, ist ja 45 Minuten lang. Also das ist schon sehr lang. Aber es ist eine Spezialindikation, die muss man auch rezeptieren können. Und da sind niedergelassene Kollegen auch häufig zurückhaltend, weil das ist, glaube ich, auch, das ist ja budgetrelevant. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man einen klinischen Partner hat und auch so eine Überweisung ausstellen kann oder so. Wie siehst du das, Jens?
Ja klar, es ist natürlich budgetrelevant. Andererseits sage ich da immer, ich achte jetzt da wenig aufs Budget, wenn es notwendig ist.
Ja.
Und wenn es medizinisch indiziert ist und wir das dringend brauchen, gucke ich nicht direkt aufs Budget, sondern gucke erstmal, dass das gemacht wird, was notwendig ist. So sollte man es eigentlich auch handhaben und man kann das ja auch begründen. Also ich sage immer, selbst wenn man ein Budget überschreitet, muss man es einfach nur begründen, warum man es überschritten hat. Wenn ich dann natürlich Dinge unsinnigerweise verordnet habe, muss ich auch damit rechnen, dass ich in Regress komme. Aber das ist klar, das Problem ist ja am Anfang, dass ich es unsinnig verordne. Wenn ich was Sinnhaftes verordne, kann ich dafür nicht in Regress kommen.
Die Dokumentation ist eben alles, das habe ich mittlerweile auch schon gelernt. Nehmen Sie uns nochmal mit zu der Patientin. Wie geht's der denn heute? Weil das nochmal als Hinweis, das ist ja eine real existierende Person, nicht eine Kasuistik, die Sie quasi gebaut haben aus interessanten Fällen, die bei Ihnen tatsächlich in der Behandlung war und die, das darf ich auch noch dazu sagen, auch davon weiß, dass sie natürlich anonym, aber quasi als Fall hier im Podcast auftaucht.
Genau, also wenn wir bei diesem Sack bleiben, den haben wir dann komplett entleert, eben durch Physiotherapie, die Lagerung, wirklich, die hat ja teilweise Kopf über sich bewegt und so weiter. Und dann war sie total begeistert, als sie das im CT gesehen hat, dass es echt komplett leer war. Mhm. Und dann gibt es eben dieses andere Problem mit dieser Schimmelpilzallergie. Das heißt, sie hat eine Allergie auf Feuchtigkeit irgendwo in den Räumen. Also feuchte Räume, sprich, da sind irgendwo Schimmelpilze drin und lösen in meinem Immunsystem eine Allergie aus. So, und dafür benötigt sie das Cortison. Es gibt einen Marker im Blut, der heißt IgE, das ist so ein unspezifischer Allergiemarker und der war bei ihr bei Werten von 5000, ja, und der normale Wert geht bis 80. So, ne?
Sie hatte sogar mal initial 13.000.
Also, genau, sie kam bei mir an und sagte, ach, wieso 5000, das ist ja gar nichts. So,
ja.
Ungefähr. Also sie hatte sich einfach an diese Dauersituation gewöhnt. So, dann haben wir aber gesagt, ja, also jetzt ist diese Höhle entleert, also die Infektion ist behandelt, jetzt hast du viel Cortison? Wir versuchen jetzt einfach mal das Cortison zu reduzieren, mal sehen, was passiert. Weil nämlich, bevor wir irgendwas gemacht hatten, sank auch das Gesamt-IgE, was so verwunderlich war. Also all in all hatte wahrscheinlich diese Höhle sich irgendwie so verselbstständigt und die Allergie unterhalten, weil da einfach die Aspergillen eingesperrt waren. So kann man mal einfach banal sagen oder so. Ne? Und dann ist der IgE-Wert runtergesackt und hat dann, ich glaube, sie hat jetzt noch so Werte so bei 600, was natürlich immer noch zu hoch ist. Und da können wir gleich mal drüber reden. Da haben wir nämlich gerade einen Antrag gestellt. Das ist noch nicht so erfolgreich gewesen. Also ist aber jetzt schon 2-3 Jahre, dass wir das machen. Sie kommt regelmäßig zu mir, geht bei Jens in die niedrige Situation und macht natürlich viel Physiotherapie. Also eine denkbar Patientin, die alles wirklich gut macht. Ne?
Okay. Und nochmal nachgefragt. Das ist aber jetzt schon ein relativ untypisches Beispiel, dass da so viel zusammenkam. Das ist jetzt nicht die klassische Patientin, Patient mit Bronchiektasen, wie
Nein.
Sie sehen. Okay. Okay, da ist schon auch viel zusammengekommen. Jetzt haben Sie gesagt, IGE. Lassen Sie uns drüber sprechen. Sie haben gesagt,
Die
ist jetzt bei 600.
Also, sie hatte dann diese 5000er-Wert und dann haben wir es jedes Mal gefeiert, dass das dann so abgesackt ist, da bis auf 600. Und wenn ich gesagt habe, bis 80, dann ist das ja viel zu viel. Mhm. Und dann gibt's natürlich heute so diesen neuen Therapiemechanismus, dass man sagt, man macht was gegen diese Entzündungsreize, also diesen antiinflammatorischen Reiz. Das heißt, wir könnten dann doch vielleicht ein Biologikum verordnen, was ich total sinnvoll fand. Aber dafür musste ich einen Off-Label-Antrag stellen. Und dieser Off-Label-Antrag ist jetzt abgelehnt worden. So, damit beschäftigen uns sehr viel bei solchen Patienten, die so komplizierte Sachen haben. Und ich glaube, dann ist auch die Geschichte so kompliziert, dass ich das relativ nachvollziehbar finde, dass der medizinische Dienst erstmal fragt, wieso das denn jetzt bitte? Und, aber wahrscheinlich ist es ein sinnvoller Therapieansatz bei ihr.
Und das ist gar keine Schelte, sondern Sie haben natürlich, das ist ja genau Ihr Fachgebiet und
genau,
der medizinische Dienst.
Genau. Und in dem Sinne wäre das wahrscheinlich sehr geeignet, was wir da vorhaben. Trotzdem ist das für den Patienten nicht leicht zu erreichen. Also so schlecht es zu erreichen war, an eine Physiotherapie zu kommen, so schlecht ist es dann manchmal auch an so natürlich auch insgesamt eine teure Therapie zu kommen. Und es ist eben sehr gut zu begründen und man kann nicht jedem Patienten ein Biologikum geben, wie das ja im Moment so ein bisschen modern ist.
Wobei man sagen muss, das gilt noch nicht mal nur fürs Biologikum bei den Bronchiektasen. Ja. Wir haben ja viele Therapien bei den Bronchiektasen, die wir eigentlich mehr von der Mukoviszidose her kennen. Da sind die Medikamente dann zugelassen, aber nur für die Mukoviszidose. Ja. Für die Bronchiektasen allgemein, die nicht Mukoviszidose sind, sind sie nicht zugelassen. Trotzdem müssen wir sie anwenden. Das ist im niedergelassenen Bereich dann manchmal schwierig, weil einen Off-Label-Use da zu verordnen, da wird es dann schon schwierig.
Und ja, da sind Sie dann bei einer individuellen Fallbehandlung, aber Sie haben es gesagt, den Aufwand, ich glaube, da kommen wir eine eigene Podcast-Folge zu machen.
Na, das machen wir dann natürlich, wenn dann möglichst. Ja. Also weil das ist auch für dich Zentrumsangelegenheit, dass man dann diese komplizierten Sachen dann auch schreiben muss. Und da ist eben sehr viel Dokumentation dabei. Und es gibt eben wirklich eigentlich keine Studien, die zeigen, zum Beispiel, dass inhalative Antibiotika bei Bronchiektasen Sinn machen. Wir haben jetzt aktuell eine multizentrische Studie laufen. Das ist ganz schön, aber da haben wir die Ergebnisse noch gar nicht. Und die Ergebnisse, die vorher so publiziert worden sind, waren extrem uneinheitlich. Okay. Was man aber sieht bei den Patienten klinisch ist, dass wenn die prophylaktisch Antibiotika inhalieren, dass die deutlich besser werden.
Okay.
Natürlich immer in Kombination, dass sie das Sekret auch wirklich rausbuxieren. Ne? Ja. Also ich kann einem Patienten so viel Antibiotika geben, wie ich will. Wenn das Sekret mit dem Zucker, wie ich das vorhin erklärt habe, drin bleibt, ändert sich gar nichts.
Der Patient kommt in Bewegung und das Sekret kommt in Bewegung.
Genau.
Das habe ich schon gelernt. Sie haben eben, Dr. Unsommerwerk, Eosinophile angesprochen, Neutrophile. Das kennen ja bestimmt die meisten der Zuhörenden aus dem Kontext Asthma. Spielt das in der Niederlassung jetzt im Kontext Bronchiektasen eine Rolle, dass man auch da einen Status überprüft und daraus eine Konsequenz zieht? Also weil Sie haben eben gesagt, ne, da guckt man schon mal drauf. Was für eine Relevanz hat das für Ihre Praxis, Dr.?
Das hat ja eine therapeutische Relevanz. Von daher ist es wichtig, dass man da schon guckt.
Okay.
Also wir hatten ja gelernt, bei Asthma war das ja sehr früh schon, dass man wusste, Eosinophile, diese Zahl von 300 oder 150, da kann man mal überlegen, was man dann für Medikamente gibt. Jetzt ist das bei COPD ja auch groß in Mode gekommen und auch studienmäßig begründet. Und auch für die ABPA, diese allergische bronchopulmonale Aspergillose, also diese Erkrankung, die unsere Patientin anteilig auch hatte, ist das eben auch möglich. So. Und in dem Sinne ist sie wahrscheinlich so eine Vertreterin der eosinophilen Bronchiektasen. Mhm. Ne? Und aber gleichzeitig auch der neutrophilen Bronchiektasen. Das heißt, und das war ja diese Waage, die so hin und her schwappt. Was ist denn jetzt, was gerade führt? Und so haben wir sie auch behandelt eben.
Was für ein spannender Fall. Aber Sie haben es ja auch gesagt, das ist jetzt nicht der Alltag. Gibt es was, wenn wir jetzt noch auf die Patientin schauen, was Ihnen noch wichtig ist im Kontext dieser Patientin, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Also ich nehme jetzt schon mal mit, da geht's heute deutlich besser als früher. An diesen 600 arbeiten Sie noch, da ist ja noch ein bisschen Luft, aber da ist eine Perspektive, die ist total adherent, macht das gerne, das haben Sie ja auch gesagt.
Definitiv, ich habe Sie gestern noch gesehen, das geht ja gut.
Super, das ist ja eine schöne Geschichte. Was wäre noch wichtig, vielleicht für zuhörende Kolleginnen und Kollegen, wenn wir jetzt auf diesen Fall gucken?
Also es ist natürlich so ein Stereotyp, wer das bekommt, nicht? Also es gibt dieses Lady Windermere-Syndrom, von Oscar Wilde beschrieben. Also Patientinnen so mittlerem bis höheren Lebensalter, also würde ich mal sagen so zwischen 50 und 70 oder so. Meistens Damen der vornehmen Gesellschaft, die aus gesellschaftlichen Gründen das nie gelernt haben, vernünftig abzuhusten. So wie ich auch eben hier, ja. Und die eben Bronchiektasen entwickeln und dann noch besondere Keime da, die haben wir noch nicht angesprochen, nicht tuberkulöse Mykobakterien da drin haben und eben dann zu sehr ausgedehnten bronchiektatischen Verändern führen. Und diese nicht tuberkulösen Mykobakterien, abgekürzt NTM, lassen sich ganz schlecht behandeln. Mhm. Und man muss das sehr, sehr lang machen, teilweise ein Jahr oder noch länger muss man das behandeln. Und manchmal ist es so, da kommt so eine Dame rein und ich kann schon sagen, genau das hat sie, weil sie nämlich genau so aussieht.
Okay.
Weil Männer können ja abhusten. Frauen machen das nicht. Das ist so gesellschaftlich anerzogen.
Jetzt muss ich doof nachfragen, genauso aussieht. Wie ist denn das im Phänotyp? Wie äußert sich das denn dann?
Also ich weiß jetzt nicht. Also der typische Patient, männliche Patient, geht morgens ans Waschbecken und hustet ab.
Okay.
Die typische Frau liegt noch im Bett und macht gar nichts. Hm. Das meine ich jetzt nicht irgendwie
despektierlich.
Ich bin ja selber eine Frau. Aber also der Mann ist aktiv und hat sich, also wenn ich auf Visite komme, steht er schon vor dem Bett und hat alles schon fertig. Die Frau erholt sich eigentlich erstmal, weil sie wahrscheinlich zu Hause so eine große Belastung hat oder sowas. Und eben dieses gesellschaftliche Momentum, eben, dass man nicht richtig abhustet, sondern seinen Schleim lieber runterschluckt oder es ganz unterdrückt, das ist typisch weiblich.
Wow. Jetzt kommen wir ja hier in Dimensionen. Das heißt, Husten darf man lernen. Und man darf es sich auch trauen. Das habe ich jetzt schon mal mitgenommen. Was ist Ihnen noch wichtig, Herr Dr. Klüppelberg? Vielleicht entweder jetzt konkret zu dieser Patientin oder aber auch im Kontext Bronchiektasen insgesamt.
Ich komme jetzt wieder an den Anfang zurück. Dran denken. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und wir reden natürlich jetzt die ganze Zeit von einem Fall, der sehr speziell ist, mit noch vielen anderen Aspekten dabei. Ich habe natürlich auch Patienten, die haben Bronchiektasen und null Beschwerden oder haben nur häufige Infekte gehabt und man kommt daher überhaupt da drauf und sieht dann plötzlich, aha, das Patient mit Bronchiektasen. Und wenn sie dann behandelt wurden und sich gebessert haben, plötzlich stellt man fest, sind sie über Jahre hinweg stabil, ohne irgendwelche Symptome, ohne Probleme. Das gibt's natürlich auch, aber wichtig ist eben überhaupt zu gucken, überhaupt nachzugucken und dann auch mal vielleicht mal hier und da etwas früher auch ein CT zu machen. Mhm. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich oft Patienten habe, die husten seit 12, seit 16 Wochen oder noch länger. Und wenn ich dann frage, haben sie ein Röntgenbild, haben sie es mitgebracht, dann kommt häufig, er ist noch nie ein Röntgenbild gemacht worden. Und ich finde einen Patient, der ohne für mich erkennbaren Grund und trotz Therapien immer weiter hustet, muss ich mal ein Röntgenbild machen. Und das in sinnvoller Weise dann vielleicht auch in dem Fall als CT, wo man eben doch Bronchiektasen auch noch besser sehen kann.
Ich würde noch gerne die Lanze brechen für die Impfungen bei diesen Patienten.
Ja.
Und insbesondere die Pneumokokken hier mal vielleicht hervorheben. Ich hatte letzte Woche eine 25-jährige Patientin mit einem primären Immundefekt. Die hat wirklich eine komplizierteste Geschichte, aber ist auch sehr schwer krank, hat Bronchiektasen, hat eine Pseudomonas-Besiedlung, all die ganze Kaskaden hat sie schon durch. Sie war aber immer nur Behandlung für diesen Immundefekt. Mhm. Sie ist nie beim Pneumologen gewesen. Und es ist zwar festgestellt worden, dass sie den Pseudomonas hat, aber es ist nie behandelt worden. So, also ich glaube, dieses interdisziplinäre Team, nicht nur niedergelassen Kliniker, sondern da müssen mehrere Professionen dran, um zurückzukommen auf die Pneumokokken-Geschichte. Diese Patienten sollten alle geimpft werden gegen die typischen Impfungen. Da haben Sie wahrscheinlich einen anderen Podcast drüber, das will ich jetzt nicht unbedingt ausbreiten. Aber die Pneumokokken-Impfung, wenn es da nicht zu einem adäquaten Titeranstieg kommt, dann sollte man auch einmal an einen Immundefekt denken. Und das ist gar nicht so selten. Und deswegen machen wir bei diesen Patienten Immunglobuline. Das heißt, wir gucken, ob die vernünftigen Abwehrfaktoren haben. Und das sollte man möglichst nicht in der akuten Exazerbation, also Verschlechterung machen, sondern dann, wenn die Patienten gerade keinen Infekt haben. Und wenn diese Immunglobuline Das ist üblicherweise IgG oder die Subklassen, sagt man dazu, IgG 2 oder 4. Wenn die reduziert sind, dann ist da eine Indikation, Immunglobuline zu substituieren. Und das ist wieder die Geschichte mit der Waage. Also ich kann so viele Infekte behandeln, wie ich will. Wenn ich keine Abwehrfaktoren habe, werde ich das trotzdem nicht hinkriegen.
Also wenn ich uns jetzt, Ihnen jetzt zugehört habe, dann habe ich einiges auf dem Zettel, muss ich sagen. Dran denken, das ist schon mal das Erste.
Und vielleicht noch dazu, dran denken grundsätzlich, ja, aber auch immer kritisch hinterfragen, warum eine Therapie nicht wirkt. Weil dann muss ich mich immer fragen, ist was anderes dahinter? Ja, du sagst gerade, mit den Immunglobulinen fällt mir gerade ein Fall ein, einer Patientin mit einem schweren Asthma, und das war mit nichts in den Griff zu kriegen. Und ich hatte ganz am Anfang mal Immunglobuline kontrolliert, waren in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, du guckst jetzt doch noch mal nach. Mhm. Und dann stellt man fest, sie hat einen IgG-Mangel gehabt, und zwar massiv, ist substituiert worden. Das Asthma war nicht weg, aber es war quasi gut kontrolliert und ohne Probleme. Und die Patientin hatte vorher hochdosiert immer Cortison gebraucht, weil sie gar nicht mehr in den Griff zu kriegen war. Also an die Dinge auch denken, warum greift eine Therapie nicht? Und nicht nur einfach sagen, okay, ist ein schweres Asthma, gehen wir jetzt auf Biologika. Auch die Biologika haben bei ihr übrigens nicht gegriffen, dann welch Wunder. Das heißt, immer hinterfragen, woran liegt das jetzt, und kann es noch was anderes sein?
Also da würde ich doch gerne noch draufsetzen, wir reden uns so hier warm. Also das ist natürlich dieses moderne Phänotypisieren, ja, heißt das ja so schön. Und heißt ja, woran liegt es denn eigentlich, dass ich was habe, und warum wirkt denn meine Medikation oder meine Therapie nicht? Und ich glaube, das ist doch sehr wichtig, dass man den Patienten genauer charakterisiert, was ist eigentlich das ursächliche Problem, und ich behandle ihn genau in diese Richtung. Und es könnte sein, so hat man jetzt so den Eindruck, es wird ein paar neue Medikamente auf den Markt geben demnächst, die sich damit beschäftigen, dass es eben zum Beispiel eine neutrophile Bronchiektase gibt oder eine eosinophile Bronchiektase. Und ich habe zum Beispiel früher gelernt, also Cortison inhalativ, das gibt's aber ein Patient mit Bronchiektasen nicht, ne? Weil das macht ja die Entzündung schlimmer. Mhm. Und das ist eben gar nicht der Fall. Man muss eben genau so gucken, ist es ein Patient, der davon profitieren könnte, und dann geben wir dem das natürlich sehr wohl. Mhm.
Ich gucke jetzt meine beiden Gäste nochmal an. Ich gucke nach rechts, ich gucke nach links. Mir raucht der Kopf. Ich hoffe, Ihnen beim Zuhören auch. Und zwar von all den spannenden Impulsen, die wir mitgenommen haben von der spannenden Kasuistik. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften, aber auch vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Nicht nur auf diese Patientin geschaut haben, sondern auch einen ganz, ganz weiten Blick geworfen haben. Dankeschön an Sie beide.
Ja, danke auch.
Sehr gerne.
Das war unsere erste Ausgabe in 2025. Schön, dass Sie reingehört haben. Im Februar geht's dann nicht minder spannend weiter. Wir schauen auf die besonderen Herausforderungen für Menschen mit CF im Kontext Beruf. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören.